Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich bereite das mal kurz vor. Wir haben jetzt viel von Dank und Dankbarkeit gehört. Und es ist immer so, Dankbarkeit ist kein Zustand, sondern Dankbarkeit hat immer einen Grund, eine Ursache. Man sagt, man ist dankbar für etwas. Die Grunddankbarkeit ist nicht mehr eher Zufriedenheit. Hat ja alles okay. Aber Dank hat immer eine Ursache, einen Grund. Hat zum Beispiel, wenn man ein Geschenk bekommt, dann sagt man normalerweise Danke. Oder für ein gutes Essen. Oder wenn man eingeladen wird, sagt man Danke für die Einladung. Danke. Oder wenn man eine Wertschätzung bekommt, ein Lob, dann sagt man Danke dafür. Oder jeden Tag fahre ich fast immer durch eine bestimmte Straße und da stockt immer der Verkehr. Und ich muss auf der Hauptstraße einbinden und ich bin echt dankbar, wenn mich jemand reinlässt. Also man ist immer dankbar für etwas. Und der Grund für die Dankbarkeit kann auch sein, dass sich jemand um etwas kümmert. Also ich bin heute sehr dankbar, dass jemand die Heizung aufgedreht hat. Ich weiß nicht, wer es war. Irgendjemand muss die Heizung auftreten, denn sonst wäre es hier kalt. Und für das kann man dankbar sein. Wenn sich Menschen um bestimmte Dinge oder um andere Menschen kümmern, zum Beispiel die Eltern um ihre Kinder, dass sie zum Beispiel ruhig sitzen bleiben, die kümmern sich darum. Und das finde ich toll. Für das kann man dankbar sein. Wenn sich die Hirten um die Schafe kümmern, wenn sich vielleicht erwachsene Kinder um ihre Eltern kümmern. Über das kann man dankbar sein. Wenn die Schwache sich um die Starken kümmern oder wenn sich jemand um mich kümmert. Heute Morgen hat sich jemand um mich kümmert. Da weiß ich es noch gar nicht. Gell? Da drückt er mir, ich stand da draußen bei der Begrüßung, und dann drückt er mir das da in die Hand. Das da. Da steht drin, Insider, Gesundheitstipp des Enjoy Balingen. Also wahrscheinlich hat jemand gemeint, ich sollte was für mein Fitness tun. Also da kümmert sich jemand um mich. Das finde ich ganz arg toll. Also 14 Tage gratis Trainingsgutschein. Also vielen Dank, Raphael. Man könnte es natürlich auch auffassen. Hey, also ich habe das ja wohl nicht nötig, gell? Aber danke. Ja? Jemand kümmert sich um mich. Und das finde ich ganz arg toll. Die letzte Predigt, da ging es um Witwen. Und da ging es darum, wer kümmert sich um die Witwen? Und wir haben dann festgestellt, dass die Kinder sich um die Witwen kümmern sollen, wenn sie bedürftig sind. Oder, wenn das nicht geht, dass sich die Gemeinde darum kümmern soll. Das haben wir das letzte Mal gemacht. Also Menschen kümmern sich um andere Menschen. Aber wenn man es genau nimmt, dann kümmert sich Gott um diese Witwen, denn er hat klare Anweisungen gegeben, wie man es tun soll. Gott hat gesagt, ihr bitte kümmert euch um die. Also kümmert sich indirekt Gott durch seine Anweisungen um die Witwen. So muss man das nämlich sehen. Man kann den Menschen dankbar sein, die sich um einen kümmern, aber letztendlich müssen wir auch dem dankbar sein, der diese Anweisungen dafür gegeben hat. Dass Menschen sich um Menschen kümmern. Und unter diesem Aspekt, nämlich, dass Gott sich um Menschen kümmert, gucken wir jetzt den heutigen Text an. Weiter im 1. Timotheusbrief. Wer möchte, kann aufschlagen, 1. Timotheus, Kapitel 5. Wir lesen einfach an der Stelle weiter, an der letztes Mal aufgehört wurde. Also 1. Timotheus 5, die Verse 17 bis 25. Also immer unter dem Aspekt, Gott kümmert sich. Erster Timotheus 5, Verse 17 bis 25. Die Ältesten, welche wohl vorstehen, halte man doppelter Ehre wert. Allermeist die, welche sich in Predigt und Unterricht abmühen, denn die Schrift sagt, einem dreschenden Ochsen sollst du das Maul nicht verbinden. Und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer auf Aussage von 2 oder 3 Zeugen. Die, welche sündigen, weise vor allen zurecht, damit sich auch die anderen fürchten. Ich beschwöre dich vor Gott und Christus Jesus und den auserwählten Engeln, dass du dies ohne Vorurteil beobachtest und nichts tust aus Zuneigung. Die Hände lege niemandem schnell auf. Mache dich auch nicht fremder Sünden teilhaft. Ich bewahre dich selbst rein. Und trinke nicht mehr bloß Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein um deines Magens willen und wegen deiner häufigen Krankheiten. Etliche Menschen Sünden sind zuvor offenbar und kommen vorher ins Gericht. Etlichen Namen werden sie auch nachfolgen. Gleicherweise sind auch die guten Werke zuvor offenbar und die, mit welchen es sich anders verhält, können auch nicht verborgen bleiben. So viel zum Text. Es gibt mehrere Gruppen in diesem Text, um die sich Gott kümmert. Zunächst einmal sind es die Ältesten, die Vorsteher, die Leiter der Gemeinde, indem er diese Anweisungen gibt. Das ist mal die erste Gruppe, um die er sich kümmert. Er kümmert sich um seine Gemeinde, um die Leitung der Gemeinde. Erster Punkt. Dann kümmert sich Gott um Ochsen. Also die vierbeinige Ochse, meine ich. Also die andere. Um vierbeinige Ochse. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal einen gesehen? Also ein Ochse ist ein richtig großes Viech. Ja? Sie sind meistens ein bisschen langsam, aber die sind riesig groß, stehen auf 4 Beine und meistens bewegen sie sich ziemlich langsam. Also Gott kümmert sich um Ochsen. Und das ist schon mal erstaunlich. Gott kümmert sich um Arbeiter. Die werden hier auch erwähnt. Und Gott kümmert sich damit um die Gemeinde. Und in der letzten Verse, da kümmert sich Gott um die persönlichen Schwächen eines Einzelnen. Um diesen Timotheus und damit auch um jeden Einzelnen von uns. Gott kümmert sich darum. Und das sehen wir in diesem Abschnitt. Fangen wir zunächst einmal an mit der Gemeindeleitung. Die Ältesten, welche wohl vorstehen, halte man doppelter Ehre wert. Doppelter Ehre? Was meint er damit? Doppelte Ehre heißt, also einfach ist klar, die halte man aller Ehre wert, so würde er mir sagen. Aber er sagt hier, doppelter Ehre wert. Also etwas verdoppeln heißt, naja, anstatt 1.000 Euro kriege ich jetzt halt 2.000 Euro. Das wäre verdoppeln. Und so meint er das hier mit der Ehre. Ehre geben heißt, ihnen Wertschätzung und Respekt entgegenbringen. Nämlich für das, was sie für die Gemeinde tun. Das fordert Gott. Und etwas für die Gemeinde tun ist nicht immer einfach. In der Gemeinde gibt es Auseinandersetzungen. In der Gemeinde gibt es Dinge, die vielleicht nicht so gut laufen. In der Gemeinde muss man sich um dies und das und jenes kümmern. Und das kostet einfach Zeit. Und deshalb sagt Gott, gebt denen, die vorstehen, Wertschätzung und Respekt. Das gilt übrigens für alle, die irgendwo Personalverantwortung haben. Auch in Firmen. Ihr glaubt nicht, was Mühe macht. In der Schule beispielsweise macht mir es mit den Schülern in der Regel wenig Mühe. Aber mit manchem Kollegen, da habe ich echt Mühe. Das ist manchmal echt nicht so ganz einfach. Das ist wirklich schwierig. Und so ist es halt auch in der Gemeinde. Wenn man mit Menschen zu tun hat, dann gibt es Schwierigkeiten. Und deshalb ganz einfach, den Ältesten gebührt an dieser Stelle Respekt und Wertschätzung für das, was sie tun. Der Benni hat mir einen netten Artikel geschickt. Ja, du. Also der Benni Kunzelmann in dem Fall. Den habe ich dann gelesen. Da war die Überschrift, ich will Ältester werden. Das war ein toller Artikel. Und zwar, da geht es um einen jungen Mann, der sitzt in einer Predigt und dann denkt er, jawohl, ich will Ältester werden. Und dann schreibt ihm der quasi eine Antwort darauf, was es bedeutet, Ältester zu sein, Gemeindevorsteher zu sein, eine Gemeinde zu leiten, nämlich was es bedeutet auf seelischem Bereich, dass es einen angreift, was es bedeutet in der Familie, dass die vielleicht ein bisschen leiden muss, wenn man auch Zeit für die Gemeinde braucht, was es bedeutet geistlich, Anfechtung und was es sogar körperlich bedeutet. Und der Artikel ist wirklich gut. Der ist richtig gut. Ich habe zum Benni dann aber gesagt, Benni, wenn wir das verteilen, dann will niemand hier in der Gemeinde Ältester werden. Das ist abschreckend. Das ist abschreckend. Aber man muss sich darüber im Klaren sein. Es kostet etwas. Das ist eine tolle Aufgabe, sonst hätte Gott die sagen. Er sagt es ja, strebt danach, das ist toll. Aber man muss die Kosten überschlagen. Und das ist auch richtig so. Und deshalb gebührt der Gemeindeleitung Respekt und Wertschätzung. Vielleicht auch mal ein Lob. Hey, das macht er aber gut. Danke, dass ihr euch kümmert um diese Gemeinde. Ich weiß, am Schwabe fällt es schwer. Das ist klar. Das ist die erste Seite der Ehre zu geben. Wertschätzung und Respekt. Aber jetzt, was heißt das? Doppelte Ehre wert, doppeltes Lob. Na, das ist wahrscheinlich nicht gemein. Sondern im Vorfeld war es ja so, dass Paulus Timotheus geschrieben hat, Ehre die Witwen. Und wenn man dann ja weitergelesen hat, hat man gemerkt, aha, es geht um die Versorgung dieser Witwen. Und deshalb doppelte Ehre. Es bedeutet auch, dass wenn es notwendig ist, dass man die Gemeindeleitung auch finanziell unterstützt oder durch praktische Hilfe. Denn die Arbeit, die sie tun, kostet ja auch Zeit. Dann kann man die auch dafür unterstützen. In der Regel bei uns ist es nicht so, wir sind lauter Teilzeitler, sage ich mal so, nebenberuflich in der Gemeinde. Aber es gibt auch Gemeinden, da hat es Vollzeitler, Pastoren, die sich um die Gemeinde kümmern. Und da sagt er, wenn sie das tun und es nimmt einfach Überhand von der Zeit und von der Verantwortung, dann bitte, dann versorgt sie auch. Dann muss die Gemeinde für die Gemeindeleitung sorgen, finanziell. Die muss sie tragen. Genauso Missionare. Ist genau das Gleiche. Die können nicht für ihren Lebensunterhalt aufkommen. Und dann sagt er auch dort, ja, die sollen unterstützt werden. Das ist gemeint mit doppelter Ehre, also Wertschätzung und Respekt und auch finanzielle oder praktische Hilfe. Meistens für Vollzeitler ist das so gedacht. Jetzt steht da aber auch noch allermeist. Allermeist, die sich in Predigten Unterricht abmühen. Meiner Meinung nach heißt es, dass nicht alle Ältesten Predigt und Unterricht machen. Das kann man auch unterschiedlich sehen, gell Tim? Das kann man anders auch sehen. Ich sehe es aber so, dass nicht alle Ältesten das machen, sonst würde ja halt allermeist stehen. Aber ich habe schon gesagt, da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Ein Ältester sollte lehrtüchtig sein. Mehr nicht, so wie es im Vorfeld steht. Und er sollte also die grundsätzlichen christlichen Glaubensfragen klar bezeugen und jemand anders beibringen können. Dann steht Predigt und Unterricht. Da habe ich mir Gedanken gemacht, warum beides? Was ist eigentlich der Unterschied? Nun, Predigt ist das, was jetzt hier passiert oder was passiert, wenn man an Ungläubige das Wort richtet. Das ist das, wenn verkündigt wird, wenn geredet wird. Und Unterricht ist das, was man eigentlich in der Bibelstunde macht, wenn man zusammensitzt und miteinander die Bibel anguckt, miteinander das macht. Das ist eher das Unterrichten. Und wenn man das so sieht, dann merkt man sofort, aha, das sind auch die Aufgabe eines Missionars. Genau das macht er dort. Nämlich er verkündigt denen, die nicht glauben, das Evangelium, das ist dieses Predigt und er unterrichtet diejenigen, die zum Glauben kommen, damit sie in der Gemeinde arbeiten können. Das sind wichtige Aufgaben und deshalb erwähnt er das hier besonders. Genau das hat der Paulus auch gemacht und das fordert er auch von diesem Timotheus. So, und Dann ist ja noch was. Dann schränkt er es aber ein. Nämlich, er sagt, die Ältesten oder Vorsteher, welche wohl vorstehen. Oh. Also, es gilt nicht für alle Älteste, sondern nur die wohl vorstehen. Jetzt wird es schon spannend. Wie definieren wir denn wohl vorstehen? Wie kann man das sagen? Beurteilen wir es, oh, der macht seine Aufgabe gut oder er macht schlecht. Verteilen wir Noten. Ab 2,1 gibt es eine Belobigung, oder? Ja, bei einem Dreier sind wir schon kritisch. Welche wohl vorstehen, denen soll man den Respekt, die Wertschätzung und eventuell finanzielle Unterstützung geben. Wie beurteilt man das? Wie beurteilt man das, ob sie wohl vorstehen? Das ist gar nicht so ganz einfach. Wie macht man das? Nun, ich denke, wenn man den Vorsteher oder die Leitung der Gemeinde sieht, dann wird die immer mit Hirten in Verbindung gebracht. Und ein Hirte macht genau das, was Gott macht. Er kümmert sich um die Gemeinde als Ganzes und um den Einzelnen. Und ich denke, das ist das Beurteilungskriterium. Wenn das jemand macht, dann kann man sagen, er steht der Gemeinde wohl vor. Das ist das Beurteilungskriterium. Er kümmert sich um die Gemeinde und um die Einzelnen und nicht um sich selbst. Warum? Wenn man später noch weiterliest, dann merkt man, ah, es gibt da Gemeindevorsteher, der Leiter, die kümmert sich um sich selber. Die halten die Gottseligkeit für eine Erwerbsquelle. Also ich werde Pastor, weil ich denke, dass das ein lockerer Job ist. Das kann vorkommen. Und wenn so etwas passiert, dann gilt das für diese Menschen nicht. Und deshalb schränkt er das hier ein. Es gab zu allen Zeiten, auch in der Gemeinde, Menschen, die sich selber und mehr um sich selber kümmerten, als um die Gemeinde, als um die Schafe. Und wenn das der Fall ist, dann versieht er seinen Dienst, den er vor Gott und für Gott tun soll, nicht wohl. Das ist hier gemeint. Und da muss man aufpassen. Also Gott ist ziemlich realistisch. Er sagt in der Gemeinde, herrscht nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Nein, da wird es Menschen geben, die sich selber vielleicht ins Rampenlicht stellen wollen und deshalb bestimmte Dinge tun. Und davor warnt er an dieser Stelle. Wer den Hirtendienst tut, der steht der Gemeinde wohl vor. Jetzt diese Versorgung, die muss ja begründet werden. Weil man kann ja sagen, ja, wer nichts arbeitet, also warum soll die Gemeinde für Menschen sorgen, die sich um die Gemeinde bloß kümmert? Und jetzt begründet er es. Er sagt, denn die Schrift sagt, einem dreschenden Ochsen sollst du das Maul nicht verbinden. Das ist eine interessante Verbindung zwischen Ältesten oder Gemeindevorsteher und Ochsen. Ach, das ist die Begründung. Genau die bringt er. Man muss sich das so vorstellen. Wenn man Getreide erntet, ich bin ja kein Landwirt, gell? Also alle Landwirte korrigieren mich jetzt. Wenn man Getreide erntet, dann sägt man das ja unten so ab, oder? So mit der Sense oder mit Maschine sägt man das unten ab. Und die Körner sind ja oben in der Ähre drin. Und jetzt muss man doch diese Körner rausmachen und vom Rest trennen. Oder? Alles richtig gesagt? Die Körner müssen raus. Und aus den Körnern, die wird dann gemahlen und da macht man dann Mehl draus. So habe ich es verstanden. Und der Rest gibt Stroh. Mit dem kann man übrigens auch Geld machen, gell, Matti? Gell? Ah, interessant. Aber eigentlich will man diese Körner. Das ist das Wichtige. Weil mit dem macht man Brot. Mit dem ernährt man die Menschen. So. Und jetzt ist das eine mühsame Arbeit, diese Körner da rauszumachen. Man kann eigentlich hergehen und die rauspopeln. Okay? Ist mühsam. Aber so macht man es nicht. Sondern man geht her und drischt jetzt auf diese Verbindung Ähren mit Halm ein. Da haut man drauf, damit diese Körner sich lösen. Und dann sammelt man die Körner ein und der Rest ist dann der Stroh. So läuft es. Und diesen Vorgang nennt man Dreschen. Sind alle Landwirte nur einig? Puh, das war die schwierigste Passage heute. Ja, wenn du kein Landwirt bist, bist du kein Experte, oder? Also okay, und jetzt ist klar, übrigens der Begriff, der ist wie ein Scheunendrescher, kommt genau daher. Das ist eine mühsame Arbeit. Die haben das so gemacht, die haben einen Stab gehabt, vorne war ein schweres Holzteil oder Steinteil, wahrscheinlich aus Holz, und dann hat man auf dieses Getreide eingedroschen. So. Und das war sehr mühsam. Die musste das einem Takt machen und so. Und da das so mühsam war, wurde die nachher gut versorgt. Essen wie ein Scheunendrescher. Okay. Jetzt kann man natürlich auch Tiere einsetzen, um diese Arbeit zu machen, weil Dampfmaschinen und so weiter gab es damals nicht. Und dann hat man diese schwere Ochse genommen und die hat jetzt diese Arbeit gemacht. Und zwar auf zweierlei Art und Weise. Entweder man lässt den Ochs, man legt das Getreide hin und dann lässt man den Ochse einfach drüber laufen. Der ist so schwer und wenn der da drauf tappt, dann löst sich die Körner. So einfach funktioniert das. Eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, und da gibt es auch Bilder, man bindet dann den Ochse hinter wie so ein Schlitten dran, ohne Kufe, flach, und dann steht da jemand drauf, den beschwert man, und dann werden die Körner ebenfalls gelöst. Aber der Ochse, der muss dann halt so im Kreis laufen. Ja, so ein Ochse macht es halt so, gell? Okay? Kann man sich das jetzt vorstellen? Also der Ochse schafft. Gut. Jetzt, wenn so ein Ochse schafft, dann ist das auch für den Ochse schwer. Denke ich mir mal. Jetzt hätte ich fast gesagt, ich bin kein Ochse. Aber das wäre eine vage Aussage. Also, ich kann mich jetzt mal in den Ochse hineinversetzen. Das kann ich ja mal machen. Jetzt schaffe ich da wie ein Verrückter. Und auch ein Ochse fängt vielleicht an zu schwitzen. Das weiß ich, ob Ochse schwitzt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen sie mühsam arbeiten. Und wenn man mühsam arbeitet, dann kriegt man tatsächlich Hunger. Okay? Und jetzt überlegt mal, was passiert. Der Ochse läuft und arbeitet, das sind die Körner. Der Ochse kriegt Hunger und das Natürliche ist, der Ochse steht hin und frisst dann die Körner auf. Das ist ja völlig normal, oder? So muss man sich das vorstellen. So. Und du bist jetzt derjenige, dem das Getreide gehört. Und jetzt fängt der Ochse an, das zum Fressen. Und dann gab es diese Technik, dass man dem Ochse einfach einen Maulkorb verpasst, indem man ihm das Maul zubindet und dann kann er natürlich nicht mehr fressen. Ist interessant, gell? So war das halt. Warum hat man das gemacht? Ganz einfach. Wenn der Ochse das Getreide frisst, dann hab's ja ich nicht mehr. Der soll irgendwas anderes fressen, aber durch das kostbare Getreide. Der kann von mir aus auf der Wiese Gras fressen. Von mir aus. Jederzeit. Aber jetzt hat er erstmal zu arbeiten. Okay? Und er isst mir das gute Getreide, das ich teuer verkaufen kann, nicht weg. Und zweitens, wenn er frisst, dann schafft er ja auch nichts, oder? Der Ochse. Und das schmälert wieder meinen Gewinn. Und deshalb wurde dieser Ochse verbunden. Und jetzt kümmert sich Gott um den Ochsen. Und er sagt, das darf nicht passieren. Das ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Ich habe gedacht, ja gut, da gucken wir mal, wie mit der Landwirtschaft und was es da bei diesen Anweisungen geht. Das Spannende ist, wenn man diesen Vers anguckt und davor liest, dann geht es darum, dass wenn Männer Streit haben, wie das zu regeln ist, da man bloß 40 Schläge teilen darf. Dann kommt dieser eine Vers vom Ochsen und das nächste geht weiter, das mit der Schwagerehe. Wenn ein Mann stirbt und so weiter und die Frau hat keine Kinder und so, oder der hat ja keine Kinder und so weiter. Und zwischendrin dieser eine Satz. Gott war es wichtig, diesen einen Satz in der Bibel zu schreiben. Denn Gott kümmert sich auch um die Ochsen. Und das verbietet Gott, diesen Maulkorb zu binden. Warum? Es ist ein Prinzip Gottes, das hier dargestellt wird. Nämlich, wenn jemand arbeitet und für jemanden arbeitet, dann soll er dafür auch entlohnt werden. Ganz klare Sache. Und von diesem Lohn soll er leben können. In dem Fall der Ochse sich ernähren können. Und wenn man sich von seiner Arbeit nicht mehr ernähren kann, dann läuft etwas grundsätzlich falsch. Denn das sagt Gott. Gott macht hier ein Prinzip. Der Ochse soll von seiner Arbeit leben können. Und wenn Gott sich um die Ochse kümmert, ja, wie viel mehr um den Menschen, den er geschaffen hat, als Krone der Schöpfung. Wir leben in einer anderen Zeit. Heute heißt es, die Menschen auspressen wie die Zitrone. Bis er vielleicht nicht mehr kann. Verheizen, sagt man auch heutzutage manchmal dazu. Und das ist falsch. Arbeit ist wichtig, aber der Mensch muss sich von seiner Arbeit ernähren können. Er soll nicht verheizt werden. Klar, ein zweites Prinzip gibt es in der Bibel auch. Wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Ist interessant, gell? Wer nicht arbeiten will, nicht wer kann, der soll auch nicht essen. Und wir müssen die richtige Balance hier finden. Wenn jemand nicht arbeiten will, tut mir echt leid, dann soll er auch nicht essen. Aber jemand arbeiten zu lassen und ihn auszupressen, das geht hier auch nicht. Gott will, dass man die Ochsen ordentlich behandelt. Die konkrete Anweisung brauchen wir gar nicht umsetzen, aber das Prinzip, das, ja, das soll uns klar sein. Gott kümmert sich um die Ochsen, denn Ochsen sind seine Geschöpfe. Gott kümmert sich um alle seine Geschöpfe. Und er kümmert sich damit auch um dich. Und hier um diejenigen, die in der Gemeinde arbeitet. Ganz klar. Man könnte jetzt über den Umgang mit Tieren reden und so. Gott sagt einfach an einer Stelle, der Gerechte erbarmt sich seines Viehs. Wir brauchen Tiere behandeln wie Menschen. Das ist falsch. Aber man braucht Tiere auch nicht einfach verachten und quasi so als Fleischproduzent oder sonst etwas benutzen. Es ist immerhin Gottes Schöpfung. Keine Menschen. Gott hat uns die Tiere zum Arbeiten und für die Nahrung gegeben. Auch das, so ist Gott. Aber hier benutzt er dieses Beispiel, um sagen zu können, die in der Gemeinde etwas tun, die sind es wert, dass man sie auch entlohnt. Und die zweite Stelle ist, der Arbeiter, und so geht es weiter, denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Das haut eigentlich so ein bisschen in die gleiche Kerbe. Das klingt ja ähnlich, oder? Der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Er hat es verdient, dass er etwas bekommt. Übrigens ist interessant. Er sagt, die Schrift sagt. Und das Erste steht im 5. Mose, 25, Vers 4. Und das Zweite, das ist interessant, das steht gar nicht in der Schrift. Das steht im Evangelium. Das ist nämlich eine Aussage Jesu. Der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Das heißt, Paulus sagt jetzt, die Schrift, das ist ein kleiner Exkurs, das Alte und das Neue Testament, er erkennt das Evangelium schon als Schrift an, als Wort Gottes an. Bloß als kleine Nebenbemerkung an der Stelle. Der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Es klingt ähnlich. Dem Arbeiter steht sein Lohn zu. Aber ich denke, er meint hier noch ein ganz klein bisschen etwas anderes. Nämlich, es könnte ja sein, jemand tut etwas in der Gemeinde oder ist Missionar und er lebt von Spenden. Von Geld, das andere für ihn erarbeitet hat. Und dann könnte es doch sein, dass man vielleicht ein schlechtes Gewissen kriegt. Ich lasse mich von anderen aushalten, obwohl im Reich Gottes doch alles umsonst und so weiter ist. Und ich nehme jetzt das Geld von anderen, damit ich nicht arbeiten muss. Und ich denke, dass der zweite Vers eher auf das zielt. Warum? Der Zusammenhang von diesem Zitat ist ein anderer, nämlich Jesus sendet weitere Jünger aus, nämlich die 70. Und die sollen in die Dörfer gehen und das Evangelium verkünden. Und wenn sie in ein Haus aufgenommen werden, dann sagt er, esset und trinket, was euch vorgesetzt wird. Lukas 10, Vers 7. Also er sagt, geht in ein Haus und dann esset und trinket, was euch vorgesetzt wird. Und dann kommt dieser Satz, denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Habt kein schlechtes Gewissen, wenn die euch versorgen. Ihr braucht euch da kein schlechtes Gewissen machen. Ihr tut einen Dienst, der vielleicht viel wertvoller ist, als sich um Essen und Trinken zu kümmern. Und deshalb denke ich, dass es so gemeint ist, der, der von der Gemeinde unterstützt wird, braucht kein schlechtes Gewissen haben. Denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und so kümmert sich Gott auch um die, die von der Gemeinde versorgt werden. So ist Gott. Er kümmert sich um alles an dieser Stelle. Moment. Jetzt komme ich mit meinen Seiten durcheinander. Und das ist schön. Gott kennt doch uns und unser Leben besser als wir. Er hat doch alles gemacht. Und Gott nimmt Rücksicht, dass jemand vielleicht ein schlechtes Gewissen bekommt. Und deshalb sagt er das. Der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Uiuiui. Personen, die in Verantwortung stehen, sind natürlich auch besonders der Kritik ausgesetzt. Die, die die Gemeinde vorsteht. Und manchmal vielleicht auch im Neid. Auch ich würde es gern machen. Und deshalb schützt Gott sie jetzt auf eine besondere Art und Weise. Er kümmert sich um seine Kinder. Und deshalb Vers 19, gegen einen Ältesten nimmt keine Klage an, außer auf Aussage von 2 oder 3 Zeugen. Das ist auch grundsätzlich biblisches Prinzip. Gott schützt hier Älteste, dass jemand kommt und sagt, aber pass mal auf, ihr habt gehört, dass der das und das und das macht. Aus Neid vielleicht. Könnte ja sein. Was ist der Ursprung dieser Geschichte, dieser 2 oder 3 Zeugen? Das lese ich kurz vor, weil das ist ein generelles Prinzip. Das steht im 5. Mose 17. Ja, genau. 5. Mose 17. Bloß wenn es jemand nachschlagen möchte. Ich hoffe, wir haben es richtig aufgeschrieben. Ja, 5. Mose 17, Vers 6 und 7. Wer des Todes schuldig ist, soll auf die Aussage von 2 oder 3 Zeugen hin sterben. Aber auf die Aussage eines einzigen Zeugen hin soll er nicht sterben. Die Hand der Zeugen soll zuerst auf ihm sein, um ihn zu töten, danach die Hand des ganzen Volkes. Und so sollst du das Böse von dir ausrotten. Oder 2 Kapitel weiter, 19 Vers 15. Ein einzelner Zeuge soll nicht auftreten wieder jemand wegen irgendeiner Missetat oder wegen irgendeiner Sünde, womit man sich versündigen kann, sondern auf der Aussage von 2 oder 3 Zeugen soll jede Sache beruhen. Gott kümmert sich auch darum. Er schützt vor Willkür und vor Irrtum. Denn beides kann vorkommen. Jemand hat mir was Böses getan und jetzt will ich mich halt rächen. Und um sowas zu vermeiden, sagt Gott, halt, stopp. Der kann das behaupten, aber bitte kümmere dich darum, dass vielleicht nochmal jemand das bestätigt. Sonst vergiss es einfach. Das ist Gottes Prinzip. Schutz vor Willkür und Irrtum. Irrtum kann auch vorkommen. Man kann sich irren. Ich habe schon Sachen gesehen, da hätte ich darauf geschworen, dass es stimmt. Und es hat auf Eid gestimmt. Einfach, ich habe mich geirrt. Massiv geirrt. Und deshalb schützt Gott da. Jemand ist missgünstig, neidisch oder sonst etwas. Oder hat mich vielleicht geärgert, falsch verstanden. Man fühlt sich zurückgesetzt, falsch behandelt und so weiter und so fort. Und dann, vielleicht will er einfach jemand mal etwas Böses tun. Auch das kommt in der Gemeinde vor. Und ha, mit wem ist es einfacher als mit den Leitern der Gemeinde? Die steht immer in der Kritik. Warum? Ist doch klar. Und dann sagt man irgendetwas Böses. Und davor schützt Gott. Google-Bewertung ist auch sowas, gell? Ha, ihr habt ein Restaurant und jetzt kommt da einer. Und jetzt will der euch einen reindrucken, dann macht er schlechte Bewertung. Und das lesen ja die anderen. Wir machen es leider auch so, gell? Wenn man irgendwo hingeht, gucken wir nach, was hat er für Bewertungen gekriegt. Und das kann man machen. Und man kann damit Existenzen vernichten. Okay? Eine schlechte Bewertung tut mir wirklich leid. Das kann existenzielle Probleme für andere bewirken. Da muss man vorsichtig sein. wirklich vorsichtig sein. Und das kann ja auch jemand bösartig machen. Also bloß ein kleiner Tipp, wenn ihr solche Bewertungen lest, guckt alle an. Guckt wirklich alle an. Wenn da bloß, wenn es natürlich 80% sind, dann bitte Finger weglassen. Okay? Aber wenn es 2 oder 3 oder 4 sind, es könnte auch der Nachbar gewesen sein, der dem was Böses will, oder? Könnte vorkommen. Also Google-Bewertungen, tja, sowas kann schnell passieren, oder? Kann tatsächlich sein. Und deshalb schützt Gott an dieser Stelle. Gott baut quasi eine Hürde auf, um seine Schäflein zu schützen. Und so schützt er diejenigen Hirten, die auf die Schafe aufpassen. Aber er schützt damit auch uns. Nehmen wir mal an, jemand sagt euch etwas über jemand anders, das so positiv ist. Wie geht ihr damit um? Also jemand kommt und sagt, hast du schon gehört über den Benni? Ja? Also ich weiß nicht, wie man sowas machen kann. Kommt irgendjemand. So, und jetzt ist die Frage, was mache ich jetzt mit dem? Dann gehe ich zum Nächsten und sage, du hast schon gehört, der Benni. Und jetzt passiert etwas, das macht schon flupp. Und es verbreitet sich schlagartig. Und das ist gefährlich, weil es hat gar nicht gestimmt. Also Gerüchte kann man relativ schnell verbreiten. Wir haben das letzte Mal getestet, kurz nach der Sommerferien. Da hat mir in der Schule jemand was gefragt, es war wirklich eine präsente Geschichte. Und dann habe ich einfach einen Satz gesagt. Und dann habe ich mal geguckt, wie schnell das jetzt durch 3 Stockwerke in unserem Schulhaus geht. 2 Stunden. 2 Stunden hat es gedauert. Dann war das überall. Das war echt spannend, das hat mir gut gefallen. Und so passiert es hier auch. Einer kommt und sagt etwas. Und jetzt liegt es in unserer Verantwortung, erstmal zu sagen, okay, stimmt das überhaupt? Ist das wirklich so? Oder sage ich es einfach weiter? Gott schützt alle an dieser Stelle. Ich weiß, man erzählt schnell eine böse Geschichte und man erzählt sie auch schnell weiter, aber passt hier auf. Ihr schadet an der Stelle sehr viel. Und so fällt man auch schnell auf Fake News rein, übrigens, was ganz Modernes, gell, Fake News. Kann man erinnern, war auf einer Freizeit, dann kam eine Neuigkeit, da irgendwas ist passiert, man muss dringend für die beten und. Dann hat man alles abgebrochen, dann hat man betet und gemacht. Und man hat es ernst gemeint, weil man denkt, es ist eine ernste Sache, aber es war gar nicht so. Es hat gar nicht gestimmt. Und jetzt? Das erschüttert Vertrauen. Und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn Vertrauen erschüttert wird. Das ist eine Katastrophe. Und so schützt Gott uns alle an der Stelle. Nicht nur die Ältesten, sondern uns alle. Oh, die Zeit ist schon abgelaufen. Das tut mir jetzt aber leid. Ganz kurz, der letzte Satz. Nein, der letzte. Die letzte würde ja noch kommen. Ein Satz nur zu der Ältesten, dann habe ich wenigstens die abgehakt. Er sagt, die, welche sündigen, weil sie vor allem zu Recht, damit sich auch die anderen fürchten. Das hört sich eher wie eine Drohung an. Ist es aber nicht. Gott will niemand öffentlich demütigen. Gott will niemand öffentlich runtermachen. Aber Sünde ist etwas so Schlimmes, dass er uns davor warnt. Und deshalb diese massive Maßnahme. Wenn jemand sündigt, dann sagt es öffentlich in der Gemeinde, damit sich auch die anderen fürchten. Wir fürchten uns vor vielen Dingen. Vor Krieg, vor Anschlägen, vor finanziellen Verlusten, vor allem Möglichen. Bei Gott sieht es anders aus. Gott sagt, fürchte dich vor einem, dass du sündigst. Das ist Gott wichtig. Alles andere, das kann passieren, das haben wir auch in dem Griff. Aber bei Sünde, da nimmt er uns in Verantwortung und deshalb bringt er das hier nochmal an der Stelle. Er sagt, Sünde ist etwas Furchtbares. Wenn du lügst und es kommt raus, ist Vertrauen zerstört. Wenn du Ehebruch begehst und es entsteht ein ungewolltes Kind, dann tust du diesem Kind, dir und deiner Ehe nichts Gutes. Wenn du habsüchtig bist und immer mehr haben möchtest, dann knechtest du dich selber und so weiter. Und deshalb dieser letzte Satz, auf den ich jetzt bloß kurz eingehe. Gott kümmert sich auch hier um uns. Er sagt uns, das ist eine Gefahr. Sünde ist eine Gefahr und pass hier auf. Und deshalb öffentlich. Öffentlich ist eigentlich für Christen gar nicht so ganz schlimm. Eigentlich. Denn wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. In allen anderen Institutionen in dieser Welt ist es eher schlimm. Karriere vorbei. In der Gemeinde gibt es Vergebung. Die nächste Verse, wo er sich jetzt um Timotheus kümmert, kann ich heute nicht mehr machen. Es würde den zeitlichen Rahmen sprengen. Aber ihr könnt euch vorbereiten. Für die nächste Predigt. Denn da werde ich diese Verse behandeln. Gott kümmert sich jetzt um die persönliche Schwäche eines Einzelnen. Und so ist Gott. Er kümmert sich um das große Ganze und er kümmert sich um dich und mich. Und wir haben vorher das vergangene Jahr anguckt, 2023. Du kannst mal rückblickend angucken, Gott hat sich um dich gekümmert. Hundertprozentig, davon bin ich überzeugt. Gott hat sich gekümmert. Und jetzt das Positive, Gott wird sich nächstes Jahr, ab morgen, wieder um dich kümmern. Und zwar das ganze Jahr über. Amen. Benni, soll ich beten oder beten? Dann ihr dürft sitzen bleiben. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein großer Gott bist, der sich um uns kümmert. Durch die Anweisungen in deinem Wort, dass sie uns zum Besten dienen. Dass wir wissen dürfen, deine Prinzipien, deine Worte sind Wahrheit und dienen uns zum Besten. Ich danke dir für alles Durchtragen in diesem Jahr. Und ich danke dir, dass du dasselbe bist auch im nächsten Jahr. Ich danke dir, dass du dich nicht bloß um Ochsen kümmerst, sondern auch um uns. Dass du dich um deine Gemeinde kümmerst und um jeden Einzelnen hier und in deiner Gemeinde und auf dieser Welt. Ich danke dir, dass du groß genug bist und Macht hast, es zu tun. Dass wir das wissen dürfen und dass wir im Vertrauen auf dich in das neue Jahr gehen können. Amen.